Eine Großbaustelle in Herten wird endlich fertig. Die Stadt bekommt einen dicken Batzen Geld. Und wo liegt überhaupt das Problem, Ratssitzungen im Internet zu zeigen? Darüber reden wir heute.
Hör mal, Herten.
Und damit herzlich willkommen zu Hör mal, Herten, dem neuen Podcast der Hertener Allgemein. Mein Name ist Stefan Korte. Neben mir sitzt Joachim Schmidt.
Hallo.
Das ist André Pritzebel.
Hallo, Stefan.
Und wir sind Redakteure bei der Hertener Allgemeinen und wir werden ab sofort jede Woche Donnerstag ab 5 Uhr diskutieren in diesem Podcast über alles, was in Herten wichtig ist, was die Leute interessiert, was für Diskussionen sorgt und bei uns Thema ist. Und das ist auch genau das richtige Stichwort. Die Themen, über die wir hier sprechen, die findet ihr natürlich bei uns auf der Internetseite und in der HA Plus App. Da lohnt sich auf jeden Fall ein Abo oder zumindest ein Probeabo schon mal, um reinzuschauen. Und da gibt es nicht nur diesen Podcast, es gibt jede Menge Berichte, Reportagen, tiefe Stücke. Wir haben exklusive Berichte zu BVB und Schalke. Es gibt Livestreaming des Amateurfußballs am Wochenende, natürlich ganz viele andere Livestreams noch und. Es lohnt sich auf jeden Fall einmal reinzuschauen. Und da findet ihr übrigens dann auch, wenn ihr uns nur zuhört, das Ganze auch als Video, dann könnt ihr uns zugucken im Vodcast, da ist es dann kein Podcast. Fangen wir jetzt mal an mit einer Baustelle, die seit einiger Zeit in Herten schon betrieben wird und jetzt endlich ein Ende findet und es ist nicht die, an die alle denken wahrscheinlich.
Genau, André, erzähl Stefan, mal. Es sind nicht die Hertener Höfe in Herten Mitte, also ne, für alle, die es nicht wissen, man munkelt, es soll es noch ein paar geben, die es nicht wissen. Hertener Höfe Einkaufsdienstleistungszentrum, mehrfach verschoben. Da wird noch immer gebaut. Auch in Herten Süd, auf dem ehemaligen Gelände der Zeche Ewald, wird seit einiger Zeit gebaut, genauer gesagt seit 2021. Dort entsteht in der ehemaligen Maschinenhalle Nord das Restaurant Food Garage Motor 59 und da sind die Betreiber tatsächlich auf der Zielgeraden und gehen davon aus, im Frühjahr dieses Jahres eröffnen zu können.
Und das ist ja nicht nur einfach so, man hat ein bisschen entkernt und drei Stühle reingestellt. Das ist ja schon ein bisschen aufwendiger. Du hast dir das ja schon alles angucken können. Erzähl mal, beschreib mal, wie sieht's da aus?
Genau, also zum einen könnten jetzt natürlich einige sagen, Restaurant ist jetzt nichts Besonderes. Da muss ich aber ganz klar sagen, nein, das ist wirklich schon was sehr Besonderes, was da entsteht. Einmal die Maschinenhalle Nord als historisches Zechengebäude an sich hat schon was Besonderes. Da drin erhalten wurde noch die ehemalige Fördermaschine für den Förderkorb. Alle, die es nicht kennen, also ist eine riesige Maschine, Meter hoch, wo in Walzen gelaufen sind, die dann eben den Förderkorb nach oben transportiert haben. Unter der Decke, 22 Meter hoch ist die Maschinenhalle, befindet sich noch ein tonnenschwerer ehemaliger Kran, der wurde auch enthalten. Und das Betreibertrio Carsten Kubacki, Thomas Block und Hubert Sterzinger hat die ganze Geschichte wirklich sehr aufwendig entkernt. Da wurden Treppen installiert, es wurden Ebenen reingezogen. Seinerzeit musste das Dach neu gemacht werden, um eine Rooftop-Bar dort drauf installieren zu können. Also das ist wirklich mit sehr viel Aufwand verbunden. Ich glaube, Baubeginn war 2021 und mittlerweile ist die ganze Geschichte auf der Zielgeraden, sodass, wie ich gerade schon sagte, wirklich im Frühjahr dieses Jahres wohl die ersten Gäste dort empfangen werden können.
So eine Rooftop-Bar im Frühjahr, das könnte doch ganz schön werden, mit Ausblick auf die Halde.
Auf jeden Fall. Ja. Ich war jetzt zuletzt im Februar, Mitte Februar da und durfte mir das angucken. Zuvor war ich dann mal Mitte Dezember da und binnen diesen 2 Monaten ist wirklich schon unheimlich viel passiert. Also heißt, Malarbeiten werden gemacht. Die Küche wird mittlerweile installiert. Es sind Wandmalereien entstanden und. Vielleicht nochmal insgesamt zum Verständnis. Motor 59, das Konzept ist jetzt keine exklusive Geschichte, die nur in Herten gemacht wird. Das ganze Konzept geht zurück auf Mitbetreiber Hubert Sterzinger, der mit seinem Architekturbüro Superstudio 21 die ganze Geschichte entwickelt hat. Es gibt, glaube ich, deutschlandweit schon bislang 6 Motor 59 Standorte und das Ganze ist ein bisschen so auf den Motorsport konzipiert. Also heißt, Da sind historische Motorräder aufgestellt worden. Die Böden erinnern zum Teil an Zielflaggen aus dem Motorsport. Dementsprechend sind die Wände auch gestaltet worden. Heißt beispielsweise hier in Herten in der Maschinenhalle Nord ist ein großes Wandgemälde, wo man so einen Motorradfahrer auch sieht. Daneben ist dann der Union Jack, die Flagge Großbritanniens, aufgemalt worden. Also heißt schon alles sehr aufwendig und schon sehr besonders. Das zeigt beispielsweise...
Mal einmal zwischendurch, ja. Wie groß wird das Ganze? Also für wie viele Leute?
Also das hat gewaltige Dimensionen. Bis zu 700 Gäste sollen
700.
Da Platz. 700?
Mama mia.
Also heißt einmal drin auf drei Ebenen, dann eben noch auf dieser Rooftop-Bar auf dem Dach zum Doncaster-Platz hin. Also im Grunde genommen in der Zeche Ewald entsteht aktuell auch ein Wintergarten, der beheizt wird, plus dann davor noch mal eine Außengastronomie. Also das ist schon wirklich eine Hausnummer.
Wenn der Laden mal läuft, müssen wir unbedingt die Küche besuchen, weil Essen für 700 Leute.
Ja, das alleine schon eine Herausforderung. Das zeigt sich unter anderem beispielsweise auch daran, die Rooftop-Bar ist einmal über eine Außentreppe zu erreichen, plus noch mal über einen Fahrstuhl. Drinnen auch Treppen und ein Fahrstuhl für Personen. Hinzu kommen noch drei kleine Lastenaufzüge, die einmal Essen und Getränke in die oberen Etagen bringen und dann ein zusätzlicher Aufzug, der das dreckige Geschirr wieder nach unten in die Spülküche bringt. Also allein Logistik, das sagte mir auch seinerzeit Hubert Sterziger, allein die Logistik da in dieser ganzen Geschichte war eine große Herausforderung, das zu stemmen.
Umso beeindruckender ist, dass es jetzt tatsächlich auf der Zielgeraden ist, weil ich habe ganz am Anfang noch so ein bisschen gedacht, oh, das sind aber ziemlich große Pläne, die haben, ob das mal gut geht. Und am Anfang hat sich ja relativ wenig getan, wie das häufig ist bei solchen Bauprojekten. Aber das hat dann natürlich noch mal so ein bisschen das unterstrichen, dass man sich dachte, haben die sich vielleicht ein bisschen zu viel vorgenommen. Aber jetzt so gerade in den letzten Monaten, wo du dann auch mal so den finalen Schritt jetzt miterlebt hast, da hat man ja schon gesehen, okay, doch. Da steckt was hinter und das könnte funktionieren.
Ja, also ganz klar, die haben sich eine ganze Menge da vorgenommen. Da sieht man eben schon allein an den Umbauten. Ja, funktionieren könnte es, weil ich denke mal, ein Restaurant dieser Art hat hier auch wirklich in der gesamten Region ein Alleinstellungsmerkmal. Nächste Frage ist jetzt natürlich, bekommen die so viele Gäste dahin, dass die ganze Geschichte sich rechnet? Aber ich schätze insbesondere Hubert Sterzinger ein, der, wie ich ja schon sagte, schon mehrere Restaurants unter diesem Namen deutschlandweit betreibt. Der wird die ganze Geschichte schon vernünftig kalkuliert und durchgerechnet haben. Also das ist eine Geschichte, auf die ich persönlich nicht nur sehr gespannt bin, sondern ich denke auch viele Härtnerinnen und Härtner und darüber hinaus.
Ja, und dann kommen auch mal wieder ein paar mehr Leute auf das Gelände jetzt, wo der Revue-Palast ja leider nicht mehr da ist und jetzt auch nicht klar ist, was daraus wird aus dem Gebäude. Das war ja sonst so, ich sag mal, der Publikumsmagnet neben den zwei, drei kleineren Gastrobetrieben, die es da gibt. Haben wir ja noch quasi neben dem Gelände, was ja so für den Besucher auch irgendwie mit zur Zeche Ewald gehört, die Halde Hohewart und wie steht's da jetzt überhaupt? Wird sie jetzt, ich sage jetzt mal, verschandelt durch ein Windrad oder nicht?
Das Windrad, die unendliche Geschichte.
Naja, müssen wir auch einmal anschneiden, weil es gehört irgendwie dazu, finde ich auch.
Ja, es kam auch als einer der ersten Einwände gegen den Bau eines Windrades, dass sich die zukünftigen Gäste der Rooftop-Bar vielleicht nicht über den Anblick freuen, dass sie den Schattenwurf und die Rotorgeräusche eines ziemlich großen Windrades direkt vor ihrer Nase freuen dürften. Ja, also mit dem Windrad ist es im Grunde so, zumindest in absehbarer Zeit, also in den nächsten 10 Jahren, wird da bestimmt kein Windrad gebaut. Selbst wenn der RVR, der ja so eine Planungsbehörde im Auftrag letztlich von Robert Habeck ist an der Stelle, selbst wenn da eine Windenergiezone am Ende hinkommen sollte, was noch nicht sicher ist, hat der RVR als Eigentümer der Halde und als Betreiber dieser ganzen Horizontastronomie und dieses Landschaftsparks gesagt, da wollen wir nicht bauen. Was natürlich Sinn macht aus Sicht eines Tourismusmagnetenbetreibers. Also die wollen ja Leute dahin haben, die sich die Halde angucken, die da wandern, Fahrrad fahren, Paragliden und die ganze Nutzung mit Ewald zusammen, wo Moto 59 ja eine Rolle spielt, ist ja im Grunde sehr harmonisch. Windenergieerzeugung durch so ein Großkraftwerk über 200 Meter hoch passt da konzeptionell nicht unbedingt rein. Aus Sicht des Bundes, der einfach nur sagt, ihr braucht im Ruhrgebiet viele Windenergieflächen, mag es natürlich Sinn machen, so mit einer gewissen Planungsbrechstange da reinzugehen. Aber der RVR ist im Grunde da etwas wie so ein Januskopf. Er hat zwei. Der eine Kopf sagt, wir planen das. Der andere Kopf sagt, wir bauen aber nicht. Das mag Otto Normalverbraucher absurd finden, ist es auch.
Ja, vor allem, wenn man bedenkt, was in den letzten Jahren auf Ewald alles entstanden ist, was schon aus dem Gelände gemacht worden ist, was aus der Halde gemacht worden ist, mit sehr großen Investitionen, muss man ja auch sagen. Jo. Das ist ja nicht nur ein paar Bäume gepflanzt, sondern da wurde ja richtig investiert. Und das würde man ja zu einem großen Teil tatsächlich wieder zunichte machen, zumindest was den Bereich Halde angeht. Weil, ja, wie du gerade schon sagst, es ist eine Geräuschbelästigung, es ist eine optische Belästigung letzten Endes. Auch wenn es vielleicht für manche Leute dann sinnvoll ist, diesen Standort zu wählen, um Energie zu erzeugen, aber letzten Endes.
Es gibt so einige Menschen, die finden, wie soll ich das sagen, die finden Windenergie so wichtig, dass es für sie nicht störend ist, sagen wir mal emotional, sondern eher ein Highlight, wenn man ein Windrad in der Nähe sieht, weil es eben klimaschonend Energie produziert, was ja auch toll ist. Die Frage nach den Standorten ist natürlich immer das wirklich Entscheidende.
Also. Joachim, vielleicht noch mal kurz die Nachfrage. Was hat denn jetzt letztendlich den Ausschlag gegeben, dass der RVR jetzt anscheinend von den Plänen Abstand nimmt?
Politischer Druck.
Okay.
Ganz einfach. Also in Herten hat sich ja mit Ausnahme der Grünen, die sich so ein bisschen weggeduckt haben, alles gegen dieses Windrad ausgesprochen. In Recklinghausen im Grunde dieselbe Gefechtslage. Da muss man sagen, der Urheber des Ganzen, der hat ja sogar Rechte an dem Schutz des Horizont-Observatoriums. Das alles ist im Grunde in die Waagschale geworfen gegen diesen Standort. Der Landrat des Kreises Recklinghausen musste nicht großartig überzeugt werden, war auch sehr schnell überzeugt, dass da oben wirklich kein Windrad hingehört. Da er auch Fraktionschef im RVR-Parlament ist, Fraktionschef der CDU, war eigentlich schon klar, dass ein Großteil der RVR-Versammlung das nicht gut findet, dass in Herten auf der Halde ein Windrad entsteht. Und so kam nach einigen Gesprächen auch in Kooperation mit der SPD dabei raus, dass der RVR dann eben erklärt hat, als Grundeigentümer, auch wenn es rechtlich möglich ist, wir bauen da nicht.
Okay.
Es ist natürlich so, da können darum habe ich gesagt, in 10 Jahren nicht. Es können in, sagen wir mal, 10 Jahren auch ganz andere politische Mehrheiten im RVR da sein, ein anderer Regionaldirektor. Keine Ahnung, wie die Mehrheiten dann aussehen, aber das kann man ändern. Ne? Wenn da Planungsrecht besteht, kann man irgendwann als Grundeigentümer sagen, doch, doch, doch. Und im Grunde, was stört mich mein Geschwätz von gestern? Das wird dann ein anderer Regionaldirektor sich nicht drum scheren müssen, was Karel Tön jetzt gesagt hat.
Ja, umso wichtiger ist, das im Blick zu behalten, wie sich das Ganze jetzt weiterentwickelt, ja. Wenn das Horizont-Observatorium dann tatsächlich jetzt mal repariert wird und dann auch tatsächlich nutzbar ist, so wie es in den ersten Wochen seiner Existenz ja der Fall war. Und dann wird sich, glaube ich, auch das ganze Thema Tourismus auf der Halde auch nochmal ändern, würde ich jetzt mal vermuten. Zumal ja der RVR dann, glaube ich, auch veranstaltungsmäßig da ein bisschen mehr noch wieder machen will, so wie ich das verstanden habe. Also da wird ja so oder so mehr passieren, mehr los sein und dann muss man es, glaube ich, sowieso nochmal neu bewerten. Ob das dann diese Herren und Damen machen, von denen du gerade sprachst, das ist die andere Frage. Aber ich glaube, dann stehen wir sowieso wieder vor ganz anderen Voraussetzungen.
Ja, aber der Teil ist politisch.
Ja.
Also da gibt es wirtschaftliche Interessen des RVR als Grundeigentümer und natürlich als Betreiber von Tourismuszentrum und sowas. Letztlich ist es politisch. Die RVR-Versammlung, die wir ja übrigens wählen, das haben manche gar nicht so auf dem Schirm, bei den Kommunalwahlen wird auch das RVR-Parlament mitgewählt. Und je nachdem, wie die Zusammensetzung ist, kann man die ganze Sachlage so bewerten oder so bewerten. Jetzt ist eine Mehrheit von CDU und SPD auf dem Standpunkt, den wir gerade erzählt haben.
Kommen wir mal zur Landespolitik. Hat einen Standpunkt, berichte mal, der kommt Herten jetzt zugute.
Ja, das ist wirklich sehr überraschend. Wie ich gerade erst erfahren habe, gibt es einen Gesetzentwurf zur Altschuldenübernahme des Landes. Der Gesetzentwurf heißt, der ist in der Landesregierung, Schwarz-Grün, durch, ist im Parlament, sagen wir mal grob, abgestimmt, dass die Parlamentsmehrheit, also der Landtag in Düsseldorf, damit konform geht, eine Mehrheit, aber er ist noch nicht verabschiedet. Es ist ein Gesetzentwurf und noch kein Gesetz. Aber wenn dieser Gesetzentwurf Gesetz wird, wovon auszugehen ist, dann hat Hertens Kämmerer wahrscheinlich eine Sektflasche zu öffnen oder sogar Champagner.
Muss er das Geld dann direkt so rausschmeißen?
Das wird er privat, glaube ich, okay, ausgeben. Nein, es geht tatsächlich um 166 oder 167, weiß ich gerade nicht genau auswendig. Jedenfalls, sagen wir 165 bis 170 Millionen Euro für Herten. Das ist eine so enorme Summe, wie in der Stadtgeschichte, aber auch in der Landesgeschichte noch nie vorgekommen ist. Es geht eigentlich darum, dass seit 15 Jahren ungefähr, die Kommunen, nicht nur Herten, sondern alle Kommunen im Ruhrgebiet und auch weitere in Nordrhein-Westfalen unter Schulden stöhnen, die eigentlich immer nur zunehmen und die heute als Altschulden bezeichnet werden. Kommen so aus den späten 90er, frühen 2000er Jahren, als die ganzen Zechen stillgelegt wurden, die Soziallasten stiegen, Arbeitslosigkeit und so. In der Zeit brachen Einnahmen weg, die Ausgaben gingen hoch. Seitdem ist es nicht substanziell super geworden und darum sind das Altschulden. Die wollte man irgendwie loswerden, weil man hat es aus eigener Kraft nicht geschafft. Das heißt, die Politiker Land auf, Land ab in den Kommunen haben immer gesagt, oh Land und oh Bund, übernimm doch einen Teil unserer Schulden. Ja, das ging bisher nicht, wollte keiner, weil wer macht gerne schon freiwillig, ich nehme euch mal ein paar Milliarden ab. Jetzt ist der Druck aber wohl so groß geworden durch die Kommunen, die alle mehr oder weniger mit dem Rücken an der Wand stehen, dass die Landesregierung dieses Gesetz wirklich auf den Weg gebracht hat. Und das ist historisch. Das heißt ja nicht nur, dass Herten viel Geld erstattet bekommt, sondern alle Städte mehr oder weniger. Die Ärmsten bekommen allerdings am meisten. Und so gesehen hat Herten den Vorteil, dass es ziemlich am Ende dieser Schuldenschlange steht, also mit einer traurigen Zahl was nach oben, dass es eben sehr viel Schulden gestrichen kommt, bekommt. Es ist also nicht so, da kommt frisches Geld hier an, sondern es gehen alte Schulden weg. Das Land tritt in die Kredite ein, also die NRW-Bank, die Landesbank. Das heißt dann für unseren Kämmerer Oliver Lindt, der sucht sich jetzt schon wahrscheinlich die passenden Kredite aus und sagt dann irgendwann in 3 bis 4 Monaten voraussichtlich, so, liebes Land, die schiebe ich zu dir rüber, und das Land sagt, machen wir. Und der größte Vorteil für die Stadt Herten ist, dass dann keine Zinsen mehr bezahlt werden müssen für dieses Geld. Weil 167 Millionen Euro, dafür zahlt man auch als Kommune eine Menge Zinsen. Die erste Schätzung war, dass ungefähr 4 Millionen Euro jährlich an Zinsen nur ausfallen für Herten. Das heißt, die hat man im Grunde als Kämmerer dann gespart mit einem Federstrich. Und das ist sowas wie das Licht am Ende des Tunnels dieser ewigen Schuldenspirale. Wir wissen ja alle seit Jahren, in welchem Zustand die Straßen, die Schulen und so weiter sind, also Infrastruktur, das Thema. Und dass die Stadt Herten, aber ihre Nachbarstädte auch, da eigentlich gar nicht rauskommen. Man steht immer so mit, ja, wie können wir das irgendwie günstig hinkriegen? Wo kriegen wir Zuschüsse?
Ja, das war ja das große Problem Ende letzten Jahres in sehr vielen Städten, dass die wieder vor dem Punkt standen, werden wir jetzt wieder ein Nothaushalt? Werden wir jetzt wieder eine Stadt, die von der Bezirksregierung kontrolliert wird, wo jeder Pfennig oder jeder Cent, der extra ausgegeben werden muss, der muss dann dreimal genehmigt werden. Jetzt ein bisschen übertrieben, aber das drohte ja vielen Städten, und dadurch ist ja dann überhaupt auch dieser Druck entstanden, glaube ich, in Düsseldorf, dass man gesagt hat, ey, liebe Landesregierung, es geht einfach nicht mehr.
Genau. Und das hat diese wohl eingesehen oder einsehen müssen. Herten ist ja um das Letzte, was du gerade gesagt hast, drumherum gekommen. Mhm. Nicht zuletzt, weil Aldi da ein bisschen mitgeholfen hat mit einer Umstrukturierung, die zu einer sehr hohen Gewerbesteuerzahlung geführt hat. Und nicht nur einmalig, sondern wird es auch in den kommenden Jahren. Da kommen 15 bis 20 Millionen jährlich mehr in die Kasse, als eigentlich zu erwarten war. Und das ist zwar alles nicht öffentlich, darf auch keiner sagen, das, weil Steuergeheimnis, ich weiß zufällig, es ist Aldi. Das wurde auch nie dementiert. Nur ist das so, wenn man sieht, wir haben mehr Gewerbesteuereinnahmen und wir müssen viel weniger Zinsen bezahlen. Das meinte ich mit Licht am Ende des Tunnels. Da ist sozusagen zum ersten Mal seit Jahren eine Perspektive drin, dass die Stadt Herten irgendwann mal auf den grünen Zweig kommt, wenn auch vielleicht nicht gerade morgen. Weil bei diesen ganzen Altschulden streicht das Land 2/3. Ein Drittel bleibt. Und ein Drittel heißt, das sind ungefähr 1.500 Euro pro Kopf. Wir haben 62.204 Köpfe in Herten. Das heißt, da ist immer noch einiges über. Das waren, ich weiß die Millionensumme nicht mehr genau auswendig, ich glaube 93 Millionen Euro Altschulden bleiben in Herten. Das Land streicht 2/3 oder übernimmt 2/3. Ein Drittel haben wir noch an der Hacken.
Aber es ist dann im Vergleich zu vorher schon mal ein großer Schritt auf jeden Fall.
Man also stellte sich vor, diese Altschulden sind wie ein Dispo für einen Privathaushalt. Ja. Mhm. Wenn ich an meinen Dispo denke und irgendjemand käme jetzt und sagt, 2/3 davon sind weg, ja, das ist doch eine schöne Perspektive.
Vielleicht muss er auch in die Politik gehen. mit Blick auf die Zeit kommen wir mal zum dritten Thema direkt. Und zwar Livestreaming von Ratssitzungen. Einmal zum Hintergrund. Das ist in Herten, genauso wie in vielen anderen Städten, kein allzu neues Thema. Wurde auch schon damals von Dr. Uli Petzl unter anderem vorangetrieben. Damals ging es noch um reine Audioversionen, um Aufzeichnungen. Dann wurden irgendwann Livestreamings da auch draus. Problem ist, bis heute gibt es das nicht in Herten. Es werden keine Ratssitzungen, keine Ausschusssitzungen live gestreamt. Andere Städte machen es vor, beispielsweise Datteln ist dabei, Dorsten, soweit ich weiß, auch. In Mahl gibt es zumindest eine Aufzeichnung schon seit Ewigkeiten. Aber in Herten sträubt man sich und hat es jetzt in der letzten Ratssitzung wieder auf den Tisch gehabt. Aber, Joachim, du warst da.
Verschoben.
Ja, mal, warum?
Naja, in der Vergangenheit war es schon so, da wurden anonyme Abfragen gemacht an die Menschen, die in den Ausschüssen und auf der Regierungsbank, sag ich mal, sitzen. Anonym, weil so konnte dann jeder frei raussagen, was er meint. Und da waren immer einige dabei, die gerne nicht öffentlich sichtbar und hörbar werden wollten mit dem, was da zu erzählen ist. Das ist erstmal der Grund. Und jetzt war die Argumentation der Ratsmehrheit beim letzten Mal, lass uns doch in der nächsten Legislaturperiode, also nach der nächsten Wahl, gucken, wer dann als Personal überhaupt im Rat rumsitzt. Und dann fragen wir die und stimmen auch mit denen ab. Aber im Grunde sind wir alle dafür. Es war also ein, sagen wir mal, Ausbund an Bekenntnissen zu Transparenz und Offenheit. Aber noch nicht jetzt.
Wobei ich das Thema an sich nicht verstehe. Also diese Probleme, die da so Vereinzelte offenbar haben, weil man lässt sich in ein öffentliches Amt wählen, weiß auch, dass man an öffentlichen Sitzungen dann teilnehmen soll. Und dann will man aber nicht öffentlich gehört werden, also nicht über den Saal hinaus. Ich begreife das nicht so ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, wie man mit so einer Einstellung dann in die Lokalpolitik gehen kann. Das ist ja, weil für mich ist immer, wenn man in so ein öffentliches Amt geht, dann muss man damit rechnen, dass die Leute einen auch hören. Und es verlangt ja auch keiner, dass du da eine geschliffene Rede hältst. Es verlangt auch niemand, dass du jetzt der große, wie ein Bundespräsident da sprichst oder was weiß ich. Es ist Lokalpolitik. Da wird
das,
halt.
Aber das Ganze ist möglicherweise, sagen wir mal, psychologisch und subjektiv aus Sicht der Ratsmitglieder und Ausschussmitglieder zu sehen. Die haben vielleicht, als sie ihr Amt antraten, nicht an sowas gedacht wie Kameras, sondern haben vielleicht gedacht, es reicht, bei Parteiversammlungen zu sein, im Rat zu sitzen und gut zuzuhören, sagen wir mal so. Ja. Das Gleiche gilt aber auch für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Die haben ja auch einen Job, da sitzt irgendjemand aus dem Planungsamt, gar nicht nur die erste Reihe, sondern auch die zweite Reihe aus den Ämtern oder aus dem Ordnungsamt und so weiter. die vielleicht auch nicht unbedingt scharf drauf waren, ihr Gesicht zu zeigen, sondern haben vielleicht nur gedacht, sie haben hier eine Amtsfunktion und sonst nichts.
Ich meine, da kann ich es zumindest ein bisschen nachvollziehen, wenn du jetzt irgendwo einfach Angestellter bist, sage ich jetzt mal, um es mal runterzubrechen, und dann wird gesagt, ja, du stellst dich jetzt vor einer Kamera. Aber wie gesagt, wenn man sich freiwillig in so ein öffentliches Amt wählen lässt, man muss ja auch mit bedenken, erstens, wo du gerade sagtest, ja, vielleicht hat man noch nicht dran gedacht damals, als man reingewählt worden ist, so jung ist das Internet nicht mehr und so jung ist Video und Livestreaming auch nicht mehr. Also da, also ich sag mal, wer das tatsächlich als Argument jetzt bringen würde, da würde ich dann auch sagen, ja, beschäftige dich doch mal mit der Digitalisierung, weil die ist nicht ganz unwichtig. Also auch in ganz vielen kann anderen Bereichen noch.
Hinzu kommt nur ganz kurz die Ratssitzung, öffentlicher Teil. Jeder Bürger kann einfach da hinkommen und sich die ganze Geschichte angucken.
Aber es tun wenige.
Ja, natürlich. Es stellt sich dann natürlich die Frage, wie viele werden sich den Livestream anschauen. Aber da ist natürlich, sagen wir mal, die Hemmschwelle weitaus geringer, weil man kann einfach zu Hause kurz mal reinklicken.
Genau.
Und schauen, das ist auch, oder dass man den Weg ins Rathaus nehmen muss.
Und das ist auch durchaus wichtig, zum Beispiel für Leute, die im Rollstuhl sitzen, die im Altenheim sind und einfach nur nicht so mobil sind. Das macht mehr Teilhabe, wie es so schön heißt, ne? Wenn man Absolut. Das am Computer live gucken kann.
Oder sind ja nicht nur die. Ich meine, es gibt genug Leute, die sind um 17 Uhr noch nicht pünktlich zu Hause oder haben dann vielleicht auch noch ein paar andere Sachen wie Haushalt, Kinder, Familie generell zu tun. Und wenn man dann so eine Ratssitzung zeitversetzt vielleicht auch gucken kann oder nebenbei laufen lassen kann, während man andere Sachen macht oder man kann trotzdem zuhören, das ist schon was anderes. Also jetzt einfach nur zu sagen, ja, die haben ja die Möglichkeit, da hinzukommen, habe ich auch als Argument schon öfters gehört. Ja, stimmt, haben viele, aber viele haben diese Möglichkeit auch einfach nicht. Das geht dann einfach nicht.
Genau, hat man de facto im Alltag vielleicht nicht.
Eben. Und ja, also von daher hoffe ich mal, dass es mit der nächsten Periode dann kommt.
Ja.
Aber ich befürchte das dann auch wieder so ein bisschen.
Die Wahl ist im September, ne? Und bis das alles da zusammengetreten und sich geordnet hat, ist es dann Oktober, November. Und bis darüber entschieden ist, ich würde mal vermuten, Februar, sowas in der Richtung. Und bis es dann gemacht ist, dürfen wir noch mehr als ein Jahr warten.
Ja, weil dann muss man wieder gucken, welcher Dienstleister macht es denn? Was für ein Equipment braucht man vielleicht noch? Oder wird es angemietet jedes Mal? Ne, da gibt es ja verschiedene Modelle. Ich kenne es aus Datteln zum Beispiel, aus den Ratssitzungen. Da kommt halt immer so eine Eventfirma, die bringen dann ihre Leute und Kameras mit und die machen den kompletten technischen Teil. Und dann hat die Stadt damit nichts am Hut, muss nichts einkaufen, kann Personal stellen, sonst was. Andere Städte machen es selber, es gibt auch automatische Systeme. Ne? Alleine solche Fragen zu klären, das wird wahrscheinlich eine halbe Ewigkeit dauern. Vor allen Dingen, wenn sich dann auch Leute damit beschäftigen müssen, die sich vielleicht noch nie oder sehr selten mit so einer Thematik schon auseinandergesetzt haben.
Vielleicht ist noch interessant für jemand, der nicht bei der letzten Ratssitzung war, was die, sagen wir mal, 99,99% aller Härtener betrifft. Es ist die Top-Partei und bei der letzten Ratssitzung auch die FDP, die das jetzt wollte, also sofort. Und die, naja, Linke kann man nicht sagen, die Familie plus Fraktion, das ist die Familienpartei und die Linkspartei zusammen in einer Fraktion. Stefan Springer. Könnte man halt sagen, die drei sind die Motoren dafür, dass es schnell geht und SPD, Grüne, CDU, haben eher gesagt, naja, wir sind da auch für, aber lass uns mal nach der Wahl gucken, weil dann haben wir eben die Leute, die es dann betreffen wird.
Ja. Schöner wäre es gewesen, vielleicht schon ein bisschen früher, vor allen Dingen, wenn man sich ansieht, wie wichtig so ein politischer Diskurs auch ist und wie wichtig es ist, dann auch solche Sachen zur Hand zu haben, dass man sich eine Ratssitzung mal angucken kann, ohne da hinfahren zu müssen. Ja. Oder dass man auch im Nachhinein sagen kann, guck mal, da und da, da haben sie das und das erzählt. Ich finde gerade in der Zeit, wo wir halt merken, dass auch Parteien, die jetzt nicht Demokratie so auf ihre Fahnen geschrieben haben, dass die dann sehr viel Zulauf haben, gerade weil Leute auch das Gefühl haben, sie werden nicht mehr ernst genommen und so weiter, ja, das wäre schon ein wichtiger Beitrag, finde ich.
Ja, manche Ratssitzungen sind auch echte Augenöffner, weil man kriegt dann tatsächlich mit, ach guck mal, so argumentieren die. Nur ist das so, das sind einige Ratssitzungen, andere sind einfach nur sehr langweilig, muss man auch sagen.
Klar, die Gefahr besteht natürlich auch, dass die Leute dann da sitzen und sich denken, was soll das?
Eine Ratssitzung ist manchmal ein bürokratischer Vorgang. Ne, dann sitzt da der Bürgermeister und sagt Tagesordnungspunkt 1, wer ist dafür, wer ist dagegen, tralala, bumm, fertig. Tagesordnungspunkt 2, Niederschrift, Abstimmung, bumm, fertig. Man kriegt gar nicht so genau mit, was da eigentlich läuft, außer dass ein paar Leute die Hand heben und zack, fertig. Da, wo es Diskussionen gibt, ist eben manchmal die Diskussion ein bisschen merkwürdig, weil Parteien manchmal auch merkwürdige taktische Interessen haben. Aber manchmal geht's auch richtig um was. Wenn zum Beispiel die Rosa-Parks-Schule neu gebaut werden soll, auf einem Grundstück was gekauft werden soll und Anwohner sind dagegen und sagen was, da wird es dann interessant wirklich zu verfolgen, wer sich wie verhält.
Und teilweise auch hitzig, wie ich beim Stichwort Rosa Parks und Christy Brown auch selber miterlebt habe, als ich dabei war. Also das, es wäre ein wichtiges Instrument für Transparenz.
Ist übrigens auch für uns als Medienvertreter ganz gut, weil wir kriegen ja manchmal, wir sind ja bei diesen Ratssitzungen, berichten anschließend darüber. Man muss das natürlich sehr verkürzt tun, weil das dauert, so viel liest keiner, wenn man das alles im Original wiedergeben würde. Bei dem Zusammenfassen, was da passiert ist, wird uns natürlich immer wieder vorgeworfen, dass wir zu viel für den einen oder zu viel für den anderen geschrieben haben und irgendwas weggelassen haben, was aber wichtig ist. Diese Kritik kann man deutlich relativieren, wenn man das Ganze auch sehen kann. Ja, ja. Man kann dann nachverfolgen und gegebenenfalls auch beweisen, ja guck doch, hat der so gesagt.
Na klar.
Ja? Und darum ist das auch eine Art Dokument, so ein Livestreaming, wo man eventuell auch mal jemanden dran erinnern kann, guck mal, du hast doch da vor einem halben Jahr dies und das gesagt.
Und das passiert durchaus. Also da auch wieder Beispiel Datteln, wo ich ja vor einem Jahr noch war bei der Datteln am Morgenpost, da war es halt auch so, dass immer mal wieder in Ratssitzungen oder Ausschusssitzungen gesagt wurde, nee, das habe ich nie gesagt. Und dann kam irgendeiner mit seinem iPad und hat YouTube aufgerufen und ja, guck mal hier, da hast du das erzählt und hat es dann vorgespielt. Also es ist auch, wahrscheinlich ist das auch die Angst von manchen, muss man auch sagen, ne, dass ihre Aussagen dann umso mehr belastbar sind. Aber andererseits, klar, es ist dann nicht nur ein schönes Rechercheinstrument, sondern ist auch wieder für den Diskurs recht wichtig.
Ja, naja, zumindest sieht es ja danach aus, als hätte die Stadt bald genug Geld dafür über.
Ja. Der Kämmerer sagt als erstes, das ist immer so, machen alle Kämmerer, wenn sie Geld kriegen, mit Blick auf die Politik, so toll ist es nicht, hat er diesmal auch gesagt. Er sagte, glaube ich, das sei erstmal eine sehr gute Nachricht und müsste dazu motivieren, die Haushaltskonsolidierung intensiver denn je zu betreiben. Heißt so viel wie, wir haben jetzt Geld gekriegt, das ist ein Grund, noch mehr zu sparen. Das sagen alle Kämmerer, weil die haben immer Politiker im Nacken, die sagen, jetzt müssen wir Geld ausgeben. Die ziehen am selben Strang, aber in unterschiedliche Richtungen.
Wir werden auf jeden Fall wieder darüber sprechen, wenn sich da was getan hat.
Yep.
Und damit sind wir schon am Ende der ersten Sendung. Halbe Stunde ist schon rum und ich hoffe, es hat euch da draußen gefallen. Wir werden ab jetzt, wie gesagt, jede Woche Donnerstag ab 5 Uhr in eurer Lieblings-Podcast-App vertreten sein und natürlich auf herdenerallgemeine.de und in der HA-Plus-App, da dann auch mit einer Videoversion. Und auch nochmal der Hinweis, alle Themen, über die wir sprechen, die findet ihr in aller Ausführlichkeit natürlich auch auf unseren Portalen und dafür lohnt sich auf jeden Fall auch zumindest schon mal ein Probeabo. Und lasst gerne, wenn ihr das Ganze in der Podcast-App hört, mal eine Bewertung da und gerne auch einen Kommentar, wenn ihr wollt. Ihr könnt uns natürlich auch gerne mal anschreiben, sagen, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet, was wir besser anders machen könnten. Welche
Themenwünsche, ne?
Ich wollte gerade sagen, welche Themen wünscht ihr euch? Worüber sollten wir mal sprechen? Und wir werden auf Dauer natürlich auch mal Gäste mit dabei haben. Auch da sagt uns mal Bescheid, wen sollen wir mal einladen? Wen sollen wir mal ausführlichst hier interviewen, auf den Zahn fühlen, was auch immer, schreibt uns haredaktion@medienhaus-bauer.de ist die E-Mail-Adresse. Ansonsten gibt es uns auch bei Facebook und bei Instagram immer Härtner Allgemeine als Stichwort. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank, André.
Gerne.
Vielen Dank, Jochen.
Yep. Ich bin dafür, wir laden den nächsten Bürgermeister ein.
Ist okay.
Nur die Frage, wen?
Wenn du schon genaueres weißt, dann...
Dann warten wir doch ein bisschen ab. Oh. Im September wird es sich entscheiden.
Genau. Alles klar. Dann bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.